Moin Moin und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Studentenfutter Business. Ich bin Till und heute zu Gast im Podcast Dr. Uwe Samuels, Geschäftsführer der HSBA und des Square Innovation Hubs. Mit Uwe zusammen spreche ich über die Innovationskultur in Deutschland und auch über seine Zeit im Silicon Valley und in Shenzhen. Wir sprechen auch über die Rolle einer Universität in der Digitalisierung. An dieser Stelle möchte ich mich auch einmal ganz herzlich bei euch, bei unseren Hörern, bedanken für euer Feedback und alle Anregungen für unseren Podcast. Wir haben jetzt ja von allen drei Studentenfutter-Formaten eine Folge online und starten sozusagen in die zweite Runde. Und ich glaube, ich spreche für das ganze Team, wenn ich sage, dass sie wirklich überwältigt sind von euren Ideen für neue Gäste und euer Feedback. Und auch die Hörerzahlen haben, glaube ich, unsere Erwartungen mehr als übertroffen. Also einmal ein ganz großes Dankeschön an euch. Erzählt euren Freunden weiter, dass es uns gibt. Und das war's von mir. Ab ins Interview mit Uwe. Moin Moin zu einer neuen Folge von Studentenfutter Business. Mir gegenüber sitzt heute Dr. Uwe Samuels, Geschäftsführer der HSBA und des Square Innovation Hub. Moin Uwe, super, dass du da bist.
Hi Till, wenn du sagst, ich darf kommen, bin ich gerne da.
Sehr gut. Ich freue mich auf unser Gespräch heute. Wir wollen heute über die Innovationskultur in Deutschland reden und vor allem auch, welche Rolle eine Hochschule, eine Universität in dieser Welt einnimmt und auch, wie die HSBA sich dort platzieren möchte. Bevor wir irgendwie in das Thema einsteigen, wir machen es immer so, wir haben 5 schnelle Fragen an unsere Gäste. Ich frage dich gleich also kurze Sachen, du sagst einfach das Erste, was dir in den Kopf kommt, okay?
Bin dabei.
Sehr gut. Uwe, Hamburg ist die schönste Stadt, weil?
Hier einfach super coole Menschen leben und die jeden Tag einen Spaß machen zu treffen.
Okay. Was war das letzte Konzert, wo du warst?
einige werden jetzt wieder schmunzeln. Ich bin tatsächlich totaler Jan Delay-Fan und da bin ich immer am Start.
Cool. Wofür hättest du gerne mehr Zeit?
Einfach mal nichts zu machen, um irgendwie vielleicht daraus irgendwas völlig Unerwartetes zu machen.
Okay. Wenn du jetzt nicht an der HSBA wärst, bei welchem Unternehmen würdest du unbedingt gerne mal arbeiten?
Das sind hier tolle Fragen. Ich habe natürlich sofort an unsere 250 Partnerunternehmen gedacht, aber da könnte ich mich jetzt gar nicht so entscheiden. Die sind irgendwie alle okay. Cool, ja. Deswegen mache ich jetzt noch was völlig Überraschendes. Ich würde gerne in der Bundesregierung einmal eine Woche mitarbeiten und mit dem ganzen Kabinett ein bisschen Design Thinking machen. Wie kann man aus diesem Land irgendwie noch was anderes machen?
Okay, coole Idee. Letzte Frage. Dein Lieblingsrestaurant in Hamburg?
Ja, ich habe so ein Faible schon für Italiener. Und da gibt es bei mir in der Neustadt, wo ich wohne, so einen etwas unspektakulären Laden, wo ich noch nicht mal weiß, wie der heißt. Aber da gehe ich super gerne.
Okay, also Italiener irgendwo in der Neustadt, vielleicht sieht man dich da irgendwann mal. Okay,
bestimmt.
Alles klar. Bevor wir dann ins Thema einsteigen, lass mich einmal kurz für die Zuhörer sagen, was dein Background quasi ist. Du hast an der FH Oldenburg ein Diplom-Ingenieur in der angewandten Informatik gemacht. Hast dann, jetzt musst du einmal helfen, wie man das ausspricht, an der Loughborough Universität einen Master gemacht, erst im Management und dann ein Doktor auch da hinterher in Mechatronik, Robotik und Automatisierungstechnik. Super, jetzt erzähl uns doch mal, wie du quasi von diesen technischen Studiengängen zum Geschäftsführer der HSBA geworden bist.
Ja, das ist eigentlich total naheliegend, ja. Was treibt Veränderungsprozesse? Das sind natürlich die menschlichen Bedürfnisse und die gesellschaftlichen Veränderungen, also ganz neue Dinge, die tief aus den Menschen herauskommen. Ja? Aber was enabled das? Das ist Technologie.
Okay.
Und wenn man das verbindet, diese Bedürfnisse, Anwendungen mit Technologie, dann passiert das eben über Geschäftsmodelle. So, insofern sind das eigentlich Dinge, die wir so gerne trennen. Die Technik hier, die Techies machen ihren Kram, die BWLer ihren Kram und die Gesellschaft muss halt auch irgendwie was machen. Das ist aber ja nicht richtig. Das gehört zusammen gedacht und zusammen gemacht. Und das ist eigentlich so ein roter Faden in meinem Leben, dass ich das immer verbinden will.
Okay. Und was waren so die Stationen, die du quasi vor deiner Position jetzt hattest?
Also da war ich beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Da habe ich Aus- und Weiterbildungskonzepte entwickelt. Davor war ich 5 Jahre Geschäftsführer der Handelskammer Hamburg, alles für Bildung, Ausbildung, Weiterbildung. Und da hatte ich immer schon ganz viel mit den Unternehmen zu tun. Und das ist so ein spannendes Feld. Ja, und das ist natürlich in der HSBA nochmal auf einem ganz anderen Level. Cool. Genau das, was dir Spaß macht.
Und du bist jetzt seit 12,5 Jahren Geschäftsführer der HSBA.
Oh, das lange Zeit. Können wir das rausschneiden?
Ich glaube, wir lassen es drin. Aber du hast seit einem Jahr auch noch einen weiteren Titel dazu bekommen. Du bist auch Geschäftsführer des Square Innovation Hub. Wir werden noch eine Folge auch drüber machen, was genau dahinter steckt. Wie würdest du es in einem Satz beschreiben, Geschäftsmodell vom Square?
Allen, die da draußen nach dem nächsten neuen Geschäftsmodell suchen, nach dem, was nach der 4. industriellen Revolution der Digitalisierung zukunftsfähig ist. Das bauen wir da zusammen mit allen Beteiligten. Ich hoffe, das war jetzt ein Satz.
Ja, okay. Nee, gebe ich durch. Aber ist dann quasi für Unternehmen, nicht zwangsläufig nur Partnerunternehmen, also komplett offen für alle. Und ihr beratet die dann und gebt Workshops?
Absolut. Okay. Und das ist nicht nur überraschend, sondern auch richtig. Weil die Aufgabe, die vor uns liegt, die ist so groß und die kann man nur zusammen bewältigen. Deswegen laden wir alle ein, kommt her und mach mit.
Ja. Uwe, du hast auch 2 Bücher geschrieben, irgendwo zwischen deinen ganzen Geschäftsführertätigkeiten. Dieses, also vor ein paar Wochen, neues Buch, Exponentielle Innovation und kurz vorher auch das Kapital 4.0. Vielleicht kommen wir da später noch zu. Vielleicht auch da einmal kurz einen Satz dazu. Wie passen diese Bücher in deine Rolle hier als Geschäftsführer der HSBA und worum gehen die?
Also mein Glück ist, dass ich mich mit so vielen interessanten Menschen und schlauen Konzepten auseinandersetzen darf und so viele Möglichkeiten habe, das zu verbinden und zusammenzusehen. Das ist einfach ein Geschenk dieser Rolle, die ich hier ausfüllen darf. Und wenn man das alles zusammenträgt, dann sieht man, dass in den Unternehmen ganz Tolles passiert, in den Hochschulen auch, aber dass das so wundervoll getrennt worden ist in diesem Land. Und das zusammenzuführen, um Neues zu produzieren aus der Synergie Hochschule und Wirtschaft, das ist eigentlich super naheliegend. Und das habe ich mal zusammengeschrieben, wie man das tun kann und wie das funktioniert. Und versucht da ein paar Leute für zu gewinnen, dass sie auch so denken und mitmachen vor allem.
Okay, also wer sollte es unbedingt lesen?
Frau Merkel. auch Herr Altmaier, weil die in ganz entscheidenden Positionen sind, in diesem Land was zu verändern. Ja. Ich hoffe, die haben die Kraft und Lust, das zu machen. Und jeden, der neugierig ist und Silostrukturen in Köpfen und in der Gesellschaft überwinden möchte, der findet da vielleicht ein paar Ideen. Müssen
wir vielleicht nochmal ein Hörbuch für Frau Merkel aufnehmen? Nicht heute. Okay. Ich hatte es ja schon kurz angerissen. Wir wollen heute über die Innovationskultur hier in Deutschland reden und welche Rolle eine Hochschule dabei einnimmt. Und jetzt eine ganz spannende Sache. Du hast über Innovationskultur dieses Jahr ganz schön viel gelernt. Du hast nämlich ein Praktikum gemacht, als CEO quasi nochmal als Praktikant angefangen und das bei Plug and Play im Silicon Valley. Ja. So, jetzt sag mir noch erstmal, wie du auf die Idee gekommen bist.
Klar, das ist eine völlig crazy Idee. Ich habe das vor 3 Jahren auch schon mal gemacht. Da habe ich auch in einem Accelerator Praktikum gemacht. Eigentlich ist es mal ein Urlaub gewesen, so 3 Wochen mit Startups zusammenzuarbeiten. Und mir geht es eigentlich um 2 Sachen. Das eine, diese besondere Innovationskultur der Startups wirklich aufzusaugen in seiner DNA, das kann man nicht durch Bücher, das geht eigentlich nur durch Mitmachen. Okay. Also wirklich in die Haltung, ins Mindset von Startups zu gehen, die gnadenlos marktorientiert sind und sich permanent an den Marktbedürfnissen weiterentwickeln, das verlieren Organisationen, die wachsen und größer werden, immer ganz schnell. Und das muss man immer wieder reframe. Das war sozusagen Teil 1. Und das Zweite, eigentlich auch sehr naheliegend. Wenn wir merken, dass die großen Innovationen und disruptiven Modelle aus USA kommen und nach Europa kommen, da muss man doch sich damit auseinandersetzen, wie die denken und wie die agieren. Und sich sozusagen in die Fußstapfen seiner Wettbewerber zu versetzen und von denen das aufzusaugen, wie die an die Sache rangehen. Und da habe ich ganz viel mitgenommen, wie die auf Deutschland und Europa gucken. Nämlich die wollen hier unsere Märkte erobern. Okay. Die haben kein anderes Ziel, als hier Fuß zu fassen und unsere Kunden alle glücklich zu machen. Das ist deren Business Case. Und das öffnet einem die Augen für die Challenge, die vor uns liegt.
Wie, Sag mal, wie hat dein Umfeld darauf reagiert, als du meintest, ich nehme mir jetzt, 3 Wochen waren es ja dann, also fast einen Monat, ich nehme mir jetzt Zeit und gehe dann einfach mal rüber. Was haben die Leute auch hier in der Uni gesagt?
Schon wieder? Das war vielleicht so ein Reflex, weiß ich nicht. Vielleicht auch haben die mit dem Kopf geschüttelt, ich weiß es gar nicht. Die Frage natürlich danach auch, was hast du mitgebracht, was hast du gelernt? Und vielleicht sind sie auch froh, dass ich das gemacht habe und dass sie es selber nicht gemacht haben. So.
Hört sich jetzt eher nach Aufgabe an, als irgendwie ein Geschenk darüber zu gehen, wenn du sagst, sie wollten es nicht machen.
Also es ist ja schon, man investiert seinen Urlaub so und davon hat man ja nicht so viel. Und das muss man sich auch dreimal überlegen, ob man das macht. Insofern kann ich das auch total nachvollziehen, wenn es nicht jeder macht. Und ehrlich gesagt, ich war auch der Einzige, der da in dieser Rolle da drüben rumlief. Aber es ist echt mega spannend und wahnsinnig erkenntnisreich. Insofern kam ich auch erholt wieder, aber auch aufgeladen wieder.
Und jetzt musst du mir mal erklären, wie läuft das dann? Ist das so ein Programm irgendwie für CEOs oder hast du dich da beworben über Kontakte? Wie lief das?
Also ich glaube, das liegt einfach da an ganz vielen Kontakten, die ich die letzten Jahre so aufgebaut habe. Und der CEO von Plug and Play, Said Amidi, der läuft mir immer wieder in die Arme und habe gesagt, Said, sag mal, wie sieht das im Sommer aus? Ich würde gern wieder sowas wie ein Praktikum machen. Und Deep Dive ist dann also vielleicht der bessere Begriff. Und er hat gesagt, du bist dabei, ja. Cool. Und so war das. Und vielleicht nur 2 Sätze zu Plug and Play. Damit
ja, irgendwie erzähl das vielleicht mal. Ich meine, wir waren jetzt da auch auf unserer Studienexkursion, haben Said auch kennengelernt.
Ja.
Echt ein super cooles Umfeld.
Mhm.
Für Leute, die es jetzt nicht kennen, einmal kurz, was ist Plug and Play?
Was ist Plug and Play?
Wir machen auch noch eine Folge mit denen. Also nicht zu viel vorwegnehmen.
Ich mache noch ein bisschen noch den Spannungsbogen, halte ich hoch. Okay. Also das ist ein Accelerator, wo in den letzten Jahren 2000 Startups an den Start gegangen sind. Und darunter so bedeutende Unternehmen wie Google, wie Dropbox, wie PayPal und auch Number 26, eine Online-Bank, die gerade die Branche durcheinander rüttelt. So, und das ist ein Innovation Hub, wo wirklich sich die ambitionierten Geschäftsmodelle und Gründer treffen und ihr Ding machen. Und nur einmal so ein Bild von Silicon Valley, 30.000 Startups sind da gerade.
Mhm.
Und wir müssen hier schaffen, in unsere Unternehmen wettbewerbsfähig zu halten, um damit mitzugehen. Und das kann man wundervoll da lernen.
Ja. Was waren jetzt so, wenn du sagen würdest, was hast du mitgenommen, wo warst du genau? Also bei welchen Startups hast du dann reingeschnuppert?
Also das waren jetzt alles Namen, die vielleicht in ein paar Jahren so richtig groß sind.
Okay.
Also es dauert halt.
In welchen Branchen waren die?
Ach, die waren in Mobilität ganz stark.
Okay.
Die waren in Smart City ganz stark. Da wird wirklich die Welt der Städte vernetzt gedacht und die Bewegung der Menschen als Journey durch das Leben mit Services gesegnet.
Mhm.
So, aber das ist einerseits schön, andererseits müssen wir halt eben auch unsere Lösungen generieren.
Mhm.
Und das ist vielleicht so ein Fokus gewesen da drüben. Und wenn man weiß, dass allein 46 Unternehmen da drüben autonomes Fahren in den Straßen von San Francisco experimentell optimieren, dann hat man vielleicht so eine Idee davon, welche Innovationskraft da herrscht.
Mhm. Würdest du auch sagen, das ist so Teil dieses Mindsets, erst machen und dann gucken, wie es läuft?
Ja, machen, gucken, wie es läuft und sofort wieder adaptieren. Ganz schnell lernen aus Experimenten.
Ja.
Nicht viele große Konzepte schreiben, Paper und so weiter, sondern ins Tun kommen. Und das ist da schon ein Mindset.
Okay. Was würdest du sagen neben dem Aspekt? Sind noch Dinge, die dir aufgefallen sind im Silicon Valley? Und vor allem vielleicht auch Dinge, die wir unbedingt adaptieren müssen hier in Deutschland, damit wir wettbewerbsfähig bleiben?
Also klar, dass da alle von der großen Risikobereitschaft sprechen. Aber ich finde was anderes immer noch viel interessanter und wertvoller. Und da können wir vielleicht viel schneller noch von lernen. Diese Offenheit, miteinander Dinge zu machen, sich zu öffnen für andere Branchen, für andere Experten, um daraus ganz neues Denken und Lösungen zu generieren. Das finde ich eigentlich immer eins der spannendsten Aspekte da drüben.
Und du glaubst, das fehlt uns auch in Deutschland am meisten?
Ja, ich glaube, dass wir sehr stark in unseren Silostrukturen organisiert sind, die auch jahrelang richtig waren. Aber jetzt leben wir eben in so einer Zeitenwende und da müssen wir Lösungen generieren, die Branchen- und Silostrukturen sprengen oder besser gesagt vernetzen.
Und wie soll ich das jetzt machen? Also es hört sich wahrscheinlich jetzt erstmal offensichtlich an, aber nun kann ja auch nicht jeder CEO mal für einen Monat in Silicon Valley rüber.
Warum eigentlich nicht?
Also wenn jetzt jemand ein Praktikum will, einmal an
ja, wir machen einen Bus-Shuttle und fahren da rüber und organisieren das auch tatsächlich gerne. Aber,
ach, habt ihr schon gemacht? Also jetzt andere auch vermittelt dann in Silicon Valley?
Also wir sind da ja regelmäßig 2-3 Mal im Jahr mit irgendwelchen auch Studententeams. Wir sind da mit unseren Netzwerken ziemlich gut aufgestellt. Die einzige Frage, die doch jeder sich stellen muss, investiert er nicht auch mal 3 oder 4 Wochen, um da einzutauchen, was mitzunehmen? Und wir können alle Urlaub machen, auch 6 Wochen. Dann kann man sich auch 4 Wochen mit Zukunft beschäftigen. Da gibt es eigentlich gar keine Ausrede. Deswegen finde ich, ob man jetzt dahin fährt oder woanders hinfährt, kennt ja auch Weiterbildung hier in Deutschland, die einen echt auf eine andere Spur bringen. Aber Aufgabe sollten sich alle viele Geschäftsführer, Vorstände regelmäßig nehmen.
Okay. Du hast ja auch nur kurz nachdem du zurückgekommen bist, eine Strategic Partnership mit Plug and Play unterschrieben. Mhm. Mit welchem Ziel genau?
Also die Möglichkeit, in deren Innovationssystem unsere Ideen zu challengen, aber auch da Anregungen und Impulse mitzunehmen.
Und unsere Ideen, meinst du jetzt studentische Ausgründungen oder?
Ich meine auch Projekte, die aus Unternehmen kommen, okay. Mit denen wir auf aller verschiedensten Ebenen zusammenarbeiten. Genauso wie deren Spirit und deren Denken über Open Innovation in unsere Projekte mit zu integrieren. Ich glaube, da kann man schon von beiden Seiten viel mitnehmen.
Okay. Gab es da jetzt schon konkrete Projekte, die du irgendwie nennen kannst?
Also wir haben da Workshops in Planung, aber natürlich haben wir mit dem Grand Opening bei uns im Square, HSBI Innovation Hub, als Plug and Play hier live gegangen ist, schon echt tolle Vernetzung auf die Beine gestellt. Und das ist auch ein Teil des Ökosystems.
Mhm. Dann lass uns noch einmal kurz über eine zweite Reise sprechen, die du direkt danach gemacht hast. Du warst nämlich in China, in Shenzhen, direkt neben Hongkong und hast da was gemacht?
Ja, das war eine Reise mit Unternehmensvertretern, organisiert von der IHK Nord. Da musste ich mich einfach einklinken. Das war ein zu cooles Programm. Also Tencent, Huawei, das sind echte Technologiegiganten, die sich da in China in den letzten Jahren entwickelt haben und die sich ebenfalls auf den Sprung gemacht haben, den europäischen Markt dann jetzt auch zu adressieren.
Und wie lange warst du dort?
Das war wirklich nur eine Woche.
Okay, also nicht arbeiten, sondern nur Unternehmensbesuche reinschnuppern.
Exkursionen, aber nicht genau. Okay. Also viele interessante Kontakte, aber nicht wirklich arbeiten wie im Valley.
Okay. Was würdest du sagen, waren so die Hauptunterschiede, die du wahrgenommen hast?
Also die Steuerung des Staates und die Langfristigkeit, mit der dort gedacht wird, die ist schon beeindruckend. Im positiven wie im negativen Sinne. Denn die Staatsnähe, die Vorstellung über Digitalisierung, auch deren Gesellschaftsbild, und das ist nicht unser Demokratieverständnis zu beeinflussen, und mit welcher Perfektion das betrieben wird, das ist schon atemberaubend. Und wirklich alle paar Meter eine Kamera und überall das Tracking der Menschen. Also ist nicht, was ich mir hier wünsche, aber gleichzeitig erkennt man ganz viel Technologieaffinität und groß denken und noch größer handeln.
Glaubst du denn, dass es dadurch wahrscheinlich trotzdem auch schneller geht?
Und zwar atemberaubend schnell. Das ist einfach ein riesiger Wirtschaftsraum. Es ist wahnsinnig viel investiert. Der chinesische Staat investiert in künstliche Intelligenz ein Zigfaches dessen, was Europa auf die Beine stellt. Und das sind Schlüsseltechnologien, die gerade die Welt verändern. Und insofern ist absehbar, welchen Vorsprung die haben. Und das haben die auch artikuliert. Die möchten bis zum Jahre 2025 die erfolgreichste Wirtschaftsmacht der Welt sein. Und das werden sie sein.
Okay. Und hast du irgendwelche Pläne, wie wir auch mit Standorten in China vielleicht zusammenarbeiten können, um von denen zu lernen?
Also da haben wir
uns ganzen, auszutauschen.
Ja, da haben wir in der ganzen Hochschule schon ganz gute Ideen und ja auch ein paar Experten, die wir hier in der HSBA haben.
Wen sprichst du da an?
Ah, da will ich jetzt gar keinen auslassen, aber Mike Fischer, hallo Mike, gehört bestimmt mit dazu, ja. Der da schon eine besondere Affinität hat. Aber die Frage ist wirklich der richtigen Dosierung. Und wir haben natürlich da einfach ein Riesenfeld, ja, aber die besondere Tradition und der Umgang der Chinesen mit Partnerschaften, die muss man immer schon nicht aus dem Auge verlieren.
Okay, dann lass uns doch jetzt vielleicht mal, okay, eine Frage noch vielleicht, bevor wir zum Thema Hochschule kommen. Als du dann zurück in Deutschland warst, ich hatte einmal kurz mit dir gesprochen und du meinst, hier geht alles so langsam. War das das Einzige, woran du denken konntest, als du zurück warst?
Also das spürt man. Man ist sofort wieder in einer kompletten Entschleunigung.
Okay.
Das liegt an vielem, wie wir hier Sachen organisieren. Ja, und das ist eigentlich das kulturell Prägende eigentlich, was man da drüben auch mitnehmen soll. Die Fähigkeit, immer nach vorne zu arbeiten, in Angriff zu schalten und nicht in Verteidigung. Die Bereitschaft, sich für Neues aus dem Fenster zu stürzen und da mutig dran zu arbeiten, die ist so tief dort in der Haltung vorhanden. Und bei uns eher die Bewahrung und den Erhalt. Aber ja, das sind dann eben zwei Betriebssysteme, zwei Geschwindigkeiten, in denen man dann sehr schnell den Unterschied spürt.
Obwohl das ja für Mitarbeiter, die es vielleicht auch nicht gewöhnt sind, sich immer neu zu erfinden, ziemlich anstrengend sein kann. Wie versuchst du das hier an der HSBA deinen Leuten mitzugeben?
Also ich glaube, wir sind hier schon ziemlich gut unterwegs und das macht auch vor allen Dingen irrsinnig viel Spaß, hier diese ganzen Veränderungen auf die Beine zu kriegen. Aber die Methoden und die agilen Methoden, die damit verbunden sind, die haben wir in der HSBA auch vor 3 Jahren schon angeschoben und arbeiten da ganz stark an unserer eigenen dann Performance. So, und das ist das, was auch gut ist.
Okay. Also da geht es auch viel um Umschulung und miteinander in die gleiche Richtung gehen.
Ja, und ins Prototypen, ins Rapid Prototyping, Iteration, in all diese agilen Methoden. So, und da sind wir schon als HSBA mit uns selber sehr stark am Arbeiten und auch echte Fortschritte gemacht. Aber der Wettbewerb global, der challenge uns schon sehr.
Okay, dann lass uns auch jetzt dann vielleicht von deinen Reiseerfahrungen dieses Jahr ein bisschen auf das Thema Innovationskultur auch bezogen auf Hochschulen wechseln. Welche Rolle spielt eine Universität eigentlich in diesem ganzen Gefüge von den sozialen und wirtschaftlichen Mächten, die sich verschieben? Was muss eine Uni da leisten?
Ja, da haben wir in Deutschland eine Entwicklung, die eher beunruhigend ist. Während die Hochschulen in der ersten industriellen Revolution durch Aufklärung und die ganz starke Vernetzung mit der Gesellschaft und der Wirtschaft ein Treiber war, dass hier in Deutschland der wirtschaftliche Aufschwung möglich war und wir der Sieger in der ersten industriellen Revolution waren, nämlich Deutschland mit seinen ganzen Technologien, Maschinenbau, Automobilindustrie und so weiter und so fort. Das war durch die Hochschulen getrieben. Können wir jetzt in der vierten industriellen Revolution, also wo es wieder darum geht, Sachen neu zu erfinden.
Sag nochmal kurz, vielleicht für denen, die es kein Begriff ist, vierte industrielle Revolution,
also
worüber sprichst du da?
Die Digitalisierung, die Vernetzung aller Dinge auf dieser Welt. Nicht nur, dass wir das Internet haben, sondern schlichtweg alles in kürzester Zeit auf der Welt miteinander vernetzen werden. Und die Möglichkeit, dieses System zu orchestrieren.
Okay, und da stecken wir voll drin in der Phase.
In dieser Phase stecken wir voll drin. Die geht so richtig gerade los. Und
gibt es da vielleicht auch globale Unterschiede so? Hängt Deutschland da schon hinterher? Also klar, jetzt so im Vergleich zum Silicon Valley, wenn man sich so kleine Mikroökosysteme anguckt, aber im Vergleich zu Ländern?
Ja, wir sehen ja, dass wir in Europa kaum eine Plattform haben, die wirklich internationale Relevanz hat. Die sind alle in USA und China.
Was meinst du jetzt mit Plattform?
Die großen Bekannten wie Google, Apple, Facebook, Amazon, okay. Die sind alle sozusagen schon tief in unserer DNA integriert. Wir können uns ein Leben ja schon gar nicht mehr vorstellen. Und es gibt auch zu diesen großen Plattformen immer gar keinen Wettbewerber, keine zweite Plattform, die irgendwelche Relevanz hat. Wir haben ein Google, wir haben ein Facebook. Und dann gibt es Uber und es gibt Airbnb und all diese Dinge, die dann sozusagen da auch sie wieder anflanschen. Keine dieser Plattformen gibt es bei uns. Und das ist nicht gut, weil die Lebensbedingungen durch die schon radikal bestimmt werden. Und dort wird auch das Geld gemacht, aber es wird vor allen Dingen auch die gesamte Welt gesteuert. So, und da sollten wir eigentlich erstens darüber Bescheid wissen, in der Aufklärung unserer Gesellschaft, was das bedeutet. Da halten die Hochschulen meines Erachtens einen Riesenauftrag, dem sie nicht so richtig gerecht werden, eigentlich gar nicht gerecht werden, krass gesprochen.
Woran liegt das? Also du sagst, sind die falschen Fächer, die unterrichtet werden? Oder?
Ja, die Fächer waren ja auch immer so richtig, ja. Aber wenn die Hochschulen sich, und zwar ganz radikal gesprochen, nicht wirklich mit den Veränderungen da draußen im globalen Maßstab auseinandersetzen, sondern ihre Fächermentalität zelebrieren und kultivieren, dann kommen da zwei Sachen heraus. Erstens, dass wir es gar nicht verstehen und der nächsten Generation mitgeben, wie die Sicht auf die Welt ist. Und das Zweite, damit genauso verbunden, sie zu Enablern für diese Veränderung zu machen in unserem Sinne. So, und das, da glaube ich auch, dass die HSBA da echt Riesenschritte macht und in diese Richtung geht und wir über viele unserer Formate und Produkte unseren Studierenden, den Alumni, den Partnerunternehmen die Sicht der Welt schon wirklich versuchen nahezubringen. Und wir erleben auch eben ganz viel Austausch und Verständnis. Mhm. Aber die HSBA ist in Deutschland ja nur so ein Mosaiksteinchen. Eigentlich müsste es eine Bewegung durch alle Hochschulen sein.
Kannst du es vielleicht ein bisschen konkretisieren? Also würdest du dann sagen, es reicht ein Fach, was man nebenher noch hat mit quasi Digitalisierung? Also, wir haben jetzt hier die Digital Toolbox, wir haben eine Exkursion. Braucht es da ganz genau?
Also ich nehme mal ein Beispiel, was vielleicht sehr schnell einleuchtend ist. Warum ist Mobilität in USA erfunden worden und nicht in Deutschland? Warum haben die deutschen Hochschulen das nicht als erstes erkannt? An so einer richtig klassischen deutschen technischen Hochschule gibt es einen Fachbereich für Kraftfahrzeugtechnik, es gibt einen für Maschinenbau, es gibt einen für Elektrotechnik und es gibt auch einen für Informatik und so weiter. Und wenn es auch noch einen für Stadtentwicklung gibt, dann ist es so richtig rund. Wenn die sich zusammentun würden, könnten die Mobilität erfinden. Die Chemiker hätten die Batterie der Zukunft erfunden, die Elektrotechniker den Motor, den man dafür braucht, die Maschinenbauer hätten dann die ganze Chassistechnik erfunden, die Kraftfahrzeugtechniker, die Carbonkarosse und die Stadtentwickler hätten gesagt, und so sieht die Mobilität der Zukunft aus. Okay. Aber in Deutschland, ganz krass gesprochen, existieren diese Silos alle nebeneinander her und sie gehen nicht in eine Zusammenarbeit. Es gibt keine Kollaboration über die verschiedenen Disziplinen. Und das führt dazu, dass wir in Silostrukturen sozialisieren, in Silostrukturen denken und nicht in Produkten und in Innovationen in Hochschulen denken. Und das ist etwas, was dann die Automobilindustrie wieder so richtig ausbremst, weil auch die nächste Generation von Hochschulabsolventen in diesen Silos sozialisiert ist und denkt. Okay. Und dabei geht es um die Vernetzung all dieser Dinge. Und Mobilität muss man sofort mit der Frage von Shopping verbinden. Das wird der Ort des Shoppings der Zukunft sein. Und diese ganzen Integrationsaufgaben, die schaffen die Hochschulen so schlecht in diesem Land. Und das ist im Vergleich zu anderen Ländern hinken wir da
hinterher. Ja, genau, ich wollte gerade sagen, gib uns doch mal ein Beispiel. Läuft das an der Stanford jetzt besser? Hat man da cross-funktionale Studiengänge? Hat man Meetings neben den Vorlesungen? Du warst ja auch da. Wie läuft das da?
Genau das ist der Schlüssel. Da gibt es natürlich auch Fachbereiche wie Medizin, wie Maschinenbau oder meinetwegen Informatik oder andere Themen. Aber gleichzeitig haben alle Studierenden einen Fächerkanon. mit dem sie eine gemeinsame Sprache entwickelt haben. Alle lernen Design Thinking, Programmieren und Big Data und können sich so gemeinsam unterhalten, weil ansonsten die Fachbereiche alle eine eigene Sprache entwickelt haben. Mhm. Und dort findet das nicht nur im Sinne von einer Sprache dann seinen Ausdruck, sondern im gemeinsamen Prototypen von neuen Produkten. Unterschiedliche Disziplinen stürzen sich zusammen auf ein Thema und lösen es innerhalb kürzester Zeit. So, und diese Haltung sind unsere Hochschulen nicht.
Okay.
So, und das ist ein echter Wettbewerbsnachteil aktuell.
Was glaubst du denn, woran liegt es, dass wir jetzt in Deutschland diese Transformation von Hochschulen nicht hinkriegen?
Wir sind zu sehr.
Die Studenten, die da keine Lust drauf haben?
Ach, die Studenten haben richtig Bock drauf. Wenn man das erlebt, wie die sich auf Themen stürzen, ich glaube, die haben viel mehr Lust, als mancher ihnen zutraut. Ich finde ja, unseren Hackathon war ein Knaller. Und dieses Ganze hat gezeigt, was da an Energie und Kreativität und an Bock steckt. Ja? Warum machen nicht die Hochschulen alle Hackathons und versuchen, in Produkten zu denken und in Innovationen zu arbeiten? Zumindest mal so ein Drittel des Studiums könnte man noch so organisieren. Und aus dem Fachwissen so auch wirklich neue Produkte zu generieren. Ist viel zu wenig in den Strategien der Hochschulen verankert.
Oder glaubst du, dass eine private Hochschule einfach dadurch, dass sie vielleicht weniger Organe hat, die die Hochschule mitbestimmen, agiler sein kann als eine staatliche Hochschule und sich schneller transformieren kann?
Also mit Sicherheit, das erleben wir nun wirklich im direkten Vergleich permanent. Und da ist privat schon mal ein Vorteil. Aber wir haben noch zwei andere Vorteile. Das eine ist
privat oder genau dual vielleicht?
Dual, ja. Das ist das Zauberwort hier tatsächlich mal wieder. Weil wir so eng mit den Unternehmen immer Feedback bekommen, was da draußen los ist, wie es sich verändert. Und aus diesem Feedback können wir sofort in die eigene Organisationsentwicklung wieder rückkoppeln.
Ja.
Und diese Fähigkeit haben wir entwickelt. Und da wir uns nicht nur mit den klassischen, traditionellen Unternehmen beschäftigen, sondern auch mit den innovativen Startup-Systemen beschäftigen, haben wir auch diese Rückkopplung in der Hochschule und können aus all dem zusammen etwas machen, was die HSBA so einzigartig macht.
Was ist denn das Feedback, was du jetzt für den Bachelorstudiengang sind es ungefähr 250 Partnerunternehmen, glaube ich, oder?
Mhm.
Hier aus der Hamburger Wirtschaft, ja auch alle Großen dabei eigentlich. Was ist das Feedback, was du da bekommst?
Das ist immer großartig, weil das geht direkt auf die Studenten zurück, die einfach da nicht nur einen tollen Job machen, sondern richtig anpacken und Sachen lösen. Lösungskompetenz.
Ja, das heißt, du redest auch mit den Managern von den großen Hamburger Firmen und die sagen dir, Uwe, wir brauchen das, mehr Innovation und bitte gib das den Studenten mit oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, genau so, Till, aber vor allen Dingen auch die kleinen und mittleren Unternehmen, die das ja genauso brauchen, vielleicht ja in der Lage sind, das manchmal sogar viel besser zu verarbeiten, weil sie nicht so sperrig und so komplex sind. Und gerade die sind uns so wichtig und von auch da bekommen wir genau dieses Feedback und wir sind deren verlängerte Innovationsabteilung. Also ein Partner, der ihnen hilft, wettbewerbsfähig zu bleiben. Ein wundervolles Feedback.
Okay. Würdest du sagen jetzt, ich meine, du hast ja auch einen technischen Background. Ich studiere jetzt hier BWL an der Uni. Ist BWL heutzutage noch der richtige Studiengang? Ich meine, es sind schon viele technische Fortschritte, die unsere Arbeitswelt beeinflussen, die wir hier lernen quasi, was man für Nutzen daraus ziehen kann, aber ja auch nicht ganz grundlegend lernen, sie zu verstehen. Ist BWL der richtige Studiengang für heute?
Also die BWL entwickelt sich ja rasant weiter und sie muss diese Offenheit zur Technologie haben. Und wenn ich sehe, was wir hier mit Künstliche Intelligenz und Blockchain auch schon machen, dann sind das genau die Ansätze, um die Betriebswirtschaft darauf vorzubereiten.
Obwohl es ja immer eher so Randevents sind. Also klar, man lernt so, was Blockchain ist, aber ich bin ja trotzdem kein Programmierer.
Nein, und wir brauchen ja aber auch genau die Leute, die dann auf diesen Technologien Geschäftsmodelle denken, entwickeln, bewerten, orchestrieren können. Und das ist doch auch eine tolle Position, die wir für unsere Absolventen damit ermöglichen.
Mhm.
Aber richtig ist auch, dass wir nach der Digital Toolbox eben auch nicht jetzt aufhalten hören dürfen, diese Entwicklung voranzutreiben. Und da werden wir bestimmt noch einiges erleben, weil die Technologie eben so rasant sich fortentwickelt. Und nur dann können unsere Betriebswirtschaftler damit auch richtig was reißen.
Okay. Glaubst du eigentlich, wir haben zu wenig Programmierer, zu wenig Software-Developer in Deutschland?
Das glaube ich nicht, nur das weiß ich. Ich komme fast aus jedem dritten Meeting mit Unternehmensvertretern, die sich fragen, wo sie Coder herkriegen. Leute, die programmieren können, sind in diesem Land wirklich nicht in dem Maße verfügbar, wie sie gebraucht werden. Das ist ein echter Engpass in diesem Land.
Okay.
Und
vielleicht noch eine Marktlücke für private Hochschulen?
Ja,
bestimmt. Kommt das bald? Software Developer an der HSBA?
Das heißt ja schon bei uns
Business Informatics. Business Informatics haben
das,
wir ja.
Ja, das ist schon echt ein Knaller. Also wer da sich nicht verscheut, der ist voll dabei. Und auch in der Digital Toolbox ist ja Programming ein Modul. Also wer will, der kann sich sofort da reinstürzen. Und ich würde es auch empfehlen. Also ich habe in meinem ersten Studium 6 Programmiersprachen gelernt. Die gibt es teilweise sogar noch. Aber vor allen Dingen das Denken in Algorithmen. Das ist einfach eine Sicht auf Geschäftsmodelle, die schon sehr hilft.
Okay. Uwe, eine letzte Frage, vielleicht noch zum Schluss. Dann entlassen wir dich wieder. Ich hatte es eben schon kurz angerissen. Wie sind deine Pläne für die HSBA? Auch, wir haben jetzt viel über Innovation geredet, vielleicht aber auch im Bereich der Forschung. Was will die HSBA da erreichen? Und was ist so die Vision für, sagen wir mal, die nächsten 20 Jahre?
Puh, 20 Jahre, Till.
Ja, ich weiß.
Gib mir eine
lange Horizont.
Für 2 Jahre.
Für 2.
Weil wir sind ja auf dem Weg zur agilen Organisation und das ist echt unsere größte Chance und unsere größte Challenge. Und wenn wir es schaffen, in diesen 2 Jahren wirklich die Fähigkeit der Hochschule mit all ihren mega schlauen und engagierten Menschen so in die Wirtschaft und die Wissenschaft tief einzubetten, dass sie damit Hebelwirkung noch ausgebaut hat in die Unternehmen, in die Politik, um zu zeigen, dass man aus so einer Hochschule wirklich auch einen Innovationsort und Treiber machen kann. Ich glaube, an der Stelle sind wir genau und das wünsche ich mir für die HSBA und das wünschen sich aber ganz viele. Das ist sozusagen das Ergebnis unserer eigenen Innovationsprozesse.
Habt ihr euch da irgendwie so ein klares Ziel gesetzt irgendwie? Ihr wollt die, ich weiß nicht, Nummer 1 Uni in Deutschland für jetzt Programmierer werden? Also habt ihr euch da auch klare Ziele gesetzt?
Auf jeden Fall haben wir uns klare Ziele gesetzt und wir sind jetzt schon an unseren Innovationszyklen gemessen, die schnellste Hochschule Deutschlands.
Das, was genau messt ihr da?
Also wir, wie schnell wir neue Produkte an den Start kriegen.
Was wären dann Studiengänge oder?
Studiengänge, neue Module, Digital Toolbox, andere Dinge, die wir wirklich innerhalb kürzer Zeit auf die Beine stellen können. Wir sind systemakkreditiert, das macht es uns einfacher. Aber wir haben vor allen Dingen eine Haltung, in der wir wirklich das Feedback und die Veränderung ernst nehmen. Und das wollen wir ausbauen.
Okay, also da Nummer 1 bleiben.
Ja,
genau. Dann sag nochmal am Ende, ein Wunsch, den du an Partnerunternehmen hast.
An unsere Partnerunternehmen. Bleib dabei, weil es einfach wahnsinnig Spaß macht.
Du darfst doch Kritik äußern, das ist auch erlaubt.
Ach so.
Was fehlt den Partnerunternehmen vielleicht?
An den Partnerunternehmen, was fehlt denen? Ich glaube, dass sie den Schalter voll umlegen auf Angriff.
Okay.
Es gibt eigentlich nur eine wundervolle Zeit, die vor uns liegt. Und dafür sind wir selber verantwortlich. Und das kriegen wir nur dadurch, dass wir die Zukunft umarmen, wirklich Lust haben auf Veränderung, Technologie als Segnung begreifen und uns agile Haltungen und Methoden wirklich jeden Tag herbei wünschen. Das wünsche ich uns allen und insbesondere unseren Partnerunternehmen.
Sehr gut. Ich glaube, du hast da heute sehr gute Werbung gemacht für diese Bewegung.
Ja.
Ich fand es ein sehr interessantes Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Till, tausend Dank. Viele Grüße an das ganze Team.
Sehr gerne.
Und good luck für Studentenfutter.
Vielen, vielen Dank, Uwe. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge von Studentenfutter Business. Ich fand, es waren sehr spannende Gedankengänge von Uwe dabei. Wenn euch die Folge auch gefallen hat, teilt es sehr gerne auf Social Media. Und dann gibt es wieder eine neue Folge von Studentenfutter am nächsten Montag.